Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ich jetzt gerade die App aufgemacht habe, denn, und das kann ich euch sagen, diese Folge hat mich währenddessen gleich mal wieder ultra bullish gemacht. Ich habe den Lukas Bär da, der ist Geograf und Student in Innsbruck und er hat eine Bachelorarbeit geschrieben zur Frage, wie wird Bitcoin quasi die Menschheit und den Planeten retten. Klimawandel, ja, aber nicht nur, denn er hat sich intensiv auseinandergesetzt mit der Frage, wie eine Bitcoin-Ökonomie, eine Bitcoin-Wirtschaft aus einer quantitativen Konsum-, Fast-, Fashion-, was auch immer Wirtschaft in eine qualitative, nachhaltige Wirtschaft uns führen kann und dann natürlich auch Methanemissionen reduzieren durch Bitcoin-Mining, erneuerbare Energien ausbauen durch Bitcoin-Mining. Ich verspreche euch, den Lukas, den wollt ihr nicht verpassen, denn der steckt euch an mit seiner Begeisterung für Bitcoin. Er ist erst 22 und schon so tief drinnen ist es eigentlich unglaublich. Ja, und wenn ihr auch tief hinein kraxeln wollt, dann schaut auch vorbei bei Coinfinity. Nutzt den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort. Spart euch 21% in den ersten 6 Monaten auf die Gebühren. Sparen, Sparplan, Kauf, Verkauf, Lightning-Netzwerk ist integriert und auch eine eigene Wallet in der App. Und jetzt geht's los mit dieser wirklich, wirklich coolen Folge. Herzlich willkommen, Lukas Bär. Bär wie Bier auf Englisch, hast du mir
ganz
gesagt.
Ganz richtig.
Servus.
Servus. Freut mich mega, hier zu sein. Ich habe schon auf jeden Fall vieles von dir auch auf deinem Kanal gesehen. Und ich muss sagen, ein Großteil von deinem Kanal hat meine Bitcoin-Journey auch mitgestaltet. Ich habe gerade, ich würde sagen, vor allem so die wissenschaftlichen Dinge, so Ansätze davon, gerade über deinen Kanal mitbekommen.
Was war das zum Beispiel?
Boah, also es fing auf jeden Fall an, erstmal, ich würde sagen, tiefere Finanzthemen wurden auch von manchen Finanzexperten bei dir behandelt, aber gerade so die Auswirkungen auf unser Energiesystem zum Beispiel, die kamen erst so auf deinem YouTube-Kanal eben mit den verschiedenen Podcasts und den verschiedenen Teilnehmern mehr zu dem Thema. Und ziemlich in Erinnerung geblieben ist mir da der liebe Harald, der Harald Rauter. Da weiß ich noch, das war Mitte letzten Jahres, Ende letzten Jahres sowas und da habe ich dann das Video mit dem Harald eben gesehen, wo er dann darüber diskutiert hatte mit dir, okay, du hast eine automatische Auswirkung der Bitcoin-Miner auf letztendlich Energieproduzenten von erneuerbaren Energien. Und ich studiere selbst in Innsbruck Geografie und habe deshalb einen starken Bezug eben zur thematischen Frage Klimawandel und was machen wir mit unserem Treibhausgas-Emissionsproblem. Und ich kannte schon Bitcoin davor. Ich habe angefangen, Bitcoin vielleicht so gegen 2021 zu studieren und das dann.
Aber bist du in Bitcoin reingekommen wegen der Energie oder bist du in Bitcoin reingekommen wegen Number Go Up und dann hast du das den Zusammenhang gesehen?
Ja, für mich war es auf jeden Fall Number Go Up. Also zuerst diese Frage, wie kann ich bestmöglich meine Kaufkraft in die Zukunft transportieren, wenn du eben in einem Geldsystem bist, das doch sehr seinen Wert langfristig verliert. Und du dir überlegen musst, wie stehe ich mal mit vielleicht im Alter von 30, 40 Jahren mit einer Familie da. Ich brauche dann doch irgendwie Kapital, um für unbestimmte Situationen vorsorgen zu können. Und das heißt, ich habe immer mal wieder so ein bisschen eben in die Wirtschaft, in den Aktienmarkt hineingeschaut. Wie schaffe ich es eben irgendwie an Geld zu kommen, dass ich später mal im Leben nicht jetzt, sage ich mal, also mit vielen Möglichkeiten dastehe, ja. So würde ich sagen. Und dadurch bin ich dann eben zu Bitcoin gekommen, weil mir immer mal wieder Leute darüber erzählt hatten. Und ich habe mir gedacht, komm, das muss ein Scam sein. So 2020 steigt der Bums so um 600% innerhalb von einem Quartal an. Was ist da los? Und dann habe ich mir gedacht, komm, entweder du machst es richtig oder nicht. Du willst dir jetzt am Ende vom Sommer 2022 eine professionelle Meinung dazu haben. Ist Bitcoin ein Scam oder ist es doch wirklich eine bahnbrechende Technologie? Und
du hast dir eine Deadline gesetzt, um es rauszufinden.
So ein bisschen, so nach dem Motto, so irgendwas musst du doch im Leben werden. So nutz doch deinen Sommer oder so. Und dann, jetzt sitze ich ja hier, also es kam auf jeden Fall nicht raus, dass Bitcoin ein Scam war.
Okay, das können wir schon abhaken. Ja. Lukas, wie alt bist du?
22.
Das heißt, als du das gemacht hast, warst du gerade 20?
Ja,
so
ungefähr.
Warst du mit der Schule fertig?
Na, ich war schon im Studium drinnen, in der Geografie. Aber wie ich schon sage, eben so ein bisschen auch die Gedanken, ich muss für mein Leben vorsorgen.
Mit 20?
Ja, schon so ein bisschen.
Kommt man mit 20 auf die Idee, für sein Leben vorzusorgen?
Boah. Vielleicht, weil man es auch oft gesehen hat. Man sieht halt schon oft im Leben, was passiert, wenn du denkst, andere sorgen für dich. Allein schon nur dieser Gedanke jetzt, durch die Bitcoin-Journey hat man es gut verstanden, wenn du denkst, ja, der Staat wird für dich vorsorgen. Wenn du sagst, okay, komm, meine Rente ist doch gesichert, ich lebe jetzt meinen ganz normalen Job, ich bin jetzt ein ganz normaler Arbeitnehmer und kümmere mich nicht so ganz genau um meine finanzielle zukünftige Situation, und dann kann es schon mal später, sag ich mal, nicht so leicht für einen aussehen, ja, in verschiedenen Extremsituationen. Und
aber mit 20 drauf zu kommen, ist trotzdem verrückt. Ich meine, als ich 20 war, habe ich das nicht getan. Vielleicht hatte ich auch nicht die Informationsquellen, vielleicht war die Lage damals nicht so dramatisch wie heute, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen mit 20. Also frühestens mit Anfang, Mitte 30, wenn man auch anfängt, ein bisschen Geld zu verdienen. Okay, das ist nicht, das stimmt nicht, weil ich bin ja auch wegen Inflation zu Gold und dann später auch zu Bitcoin, aber trotzdem diese strukturierte Überlegung, wie man für das Alter vorsorgt mit 20, das finde ich schon cool. Und du studierst, woher kommst du, weil du lebst in Innsbruck, hast du mir erzählt?
Ganz richtig, also ich studiere jetzt in Innsbruck seit einigen Jahren Geografie, komme aber gebürtig eigentlich so aus Würzburg, habe aber 10 Jahre jetzt vor Innsbruck in Ulm gewohnt, so neben Stuttgart.
Und warum Innsbruck?
Warum Innsbruck? Erstmal, ich bin von den Bergen auf jeden Fall fasziniert. Deshalb ist da allein schon das Geografiestudium ein Traum, sage ich dir. Du machst Exkursionen hinten in die großen Gebiete mit den Gletschern, Ötztal und so weiter. Gleichzeitig halt die Bergsportarten, die du machen kannst, Mountainbiken, Skifahren im Winter, Bergsteigen, was auch immer, ist vieles möglich. Und es waren einfach auch Freunde, die halt dort waren, mit denen man dann sagt, komm, mach mir gemeinsame Sache, zieh mal zusammen und starten da auf jeden Fall ein cooles erstes freies Lebens, so eine Lebenszone halt.
Und wir sind in Kontakt gekommen, weil du hast auch eine Arbeit geschrieben, eine Bachelorarbeit, oder?
Ganz richtig.
Ah, okay, eine Bachelorarbeit. Zu welchem Thema?
Das Thema ist jetzt, also der Titel lautet Bitcoin-Bindestrich eine nachhaltige Zukunft, eine geografisch-integrative Analyse, mit der Fragestellung, ob Bitcoin doch für unsere, sage ich mal, für die Zukunft der Menschheit und für die Zukunft vor allem des Klimas eine Rolle spielen kann. Ich denke, man muss es in einer gewissen Weise trennen, Klima und Menschheit. Man hat doch oft das Gefühl, dass wir sagen, die Menschheit muss das Klima retten. Das sind doch zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und uns muss einfach nur klar sein, wir sind von den Rahmenbedingungen des Klimas abhängig. Und wenn sich jetzt das Klima doch auf Basis von unseren Einflüssen zu stark ändert, können sich dann doch unsere Lebensgrundlagen doch so sehr verändern, dass wir vor große Probleme eben jetzt in unserer Gesellschaft gestellt sind. Und in der Hinsicht wollte ich eben Bitcoin dann genauer untersuchen, als Lösung hierfür.
Und was ist dabei rausgekommen?
Was ist dabei rausgekommen? Dass Bitcoin die automatische Lösung für unsere, ich würde sagen, für einen Großteil unserer Treibhausgasemissionen ist. Das bedeutet, Bitcoin setzt sich automatisch durch. Bitcoin wird einerseits eine Wirtschaft der aktuellen Quantität in eine Wirtschaft der Qualität überführen, wodurch wir praktisch alle unproduktiven Emissionen, die durch Inflation verursacht sind, aus dem System praktisch herauslöschen. Und gleichzeitig haben wir noch eine Reduktion der Methanemissionen, weil Methan letztendlich, das emittiert wird auf zum Beispiel Müllhalden oder auf alten Ölfeldern.
Kuhrülpser, oder?
Na, also rein theoretisch wäre das natürlich auch im Methan, aber das kannst du, denke ich, sehr schwer einfangen.
Aber es ist schon Methan.
Auf jeden Fall, logisch. Okay. Ja, sicher. Und da eben die Frage, wie können wir das Methan einfangen? Und hier funktioniert es dann mit Generatoren, die daraus Energie erzeugen, aus dem Methan, und dadurch jetzt eben Bitcoin-Mining betrieben werden kann. Und sonst ist Methan immer eine Verbindlichkeit letztendlich für einen Betreiber von Ölquellen oder Ähnlichem bedeutet. Und Bitcoin-Mining kann praktisch das Methan, das eine Verbindlichkeit gerade zum aktuellen Zeitpunkt eben darstellt, in praktisch wieder einen Cashflow umwandeln für die Betreiber.
Der Generator macht dann aus dem Methan ein anderes Gas, das nicht so gefährlich ist für das Klima?
Ja, es wird genau genommen CO2 und Wasser, H2O. Aus dem Methan letztendlich.
Aber ich dachte, CO2 ist auch ein Problem.
Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie funktioniert Methan und CO2 und was sind ihre Wärmeeffekte? Du kannst dir so vorstellen, CO2 braucht zwischen 40 und 200 Jahren, bis es in der Atmosphäre abgebaut ist. Methan braucht je nach Studie nur 10 bis teilweise nur 20 Jahre.
Und abbauen ist in dem Fall schlecht.
Ja, also das heißt letztendlich, bis diese Zirkulation durchgegangen ist. Das heißt, wie lange hat das Methan in der Atmosphäre einen Effekt? Wie lange hat das CO2 einen Effekt? Und der Wärmeeffekt von Methan ist bis zu maximal 84 Mal stärker als der von CO2. Das heißt, auf kurze Frist wird uns Methan den Arsch abbrennen, sage ich dir. Aber
warum ist Methan eine stärkere Wärmeeffekt? Warum hat Methan einen stärkeren Wärmeeffekt, wenn es kürzer in der Atmosphäre ist?
Ja, das liegt letztendlich an der Zusammensetzung der Moleküle. Die können einfach weitaus stärker die Sonnenstrahlung, die als langwellige Strahlung zurückreflektiert wird, wieder zurückreflektieren und auch noch selbst diese Wärme speichern.
Also wenn Methan so lange wie CO2 in der Atmosphäre wäre, wären wir komplett am Arsch sozusagen.
Rein theoretisch, besonders wenn immer mehr Methan emittiert wird.
Okay, und Bitcoin ist eine Möglichkeit, also Strom machen aus Methan kann ich immer. Die Frage ist nur, wo findet dieser Strom statt und kann ich ihn überhaupt nutzen? Richtig?
Ja,
daher
auf jeden
kommt Bitcoin
Fall.
Ins Spiel.
Und vor allem, was für einen Preis kann ich denn für meinen Strom bezahlen? Oder was für einen Preis muss ich für meinen Strom bezahlen? Weil das ist ja das, was das Bitcoin-Mining in der Hinsicht so unfassbar besonders macht, dass du eben auf das Bitcoin-Mining so einen wahnsinnigen Preisdruck hast, auf Basis eben des Difficulty Adjustments. Das ist das Spannende.
Und du bist da zu deinem Prof hin und hast gesagt, hey Junge, hier Bitcoin wird die Welt retten. Wie war da die Reaktion?
Zuerst war er eigentlich mal sehr fasziniert, das fand ich sehr cool. Und er kam auch erstmal mit dem Satz an, ja, Bitcoin hat doch, hört man immer öfter, aber wir verstehen noch so wenig. Das heißt, ist doch cool, wenn wir Licht ins Dunkle bringen. Also das fand ich mega, weil ich hatte schon zuerst das Gefühl, da werde ich halt schon auf, was weiß ich, Ablehnung stoßen. Yeah. Das Witzige ist, ich bin auch zuerst wieder durch deinen Podcast auf die Idee so ein bisschen der Bachelorarbeit gekommen.
Cool.
Durch Leon Vankum. Der war auch bei dir, ich glaube, sogar zweimal. Und der hat dann seine Masterarbeit über Bitcoin geschrieben. Das war ja noch 2015.
Der hatte quasi die Idee gegeben, eine akademische Arbeit dazu zu machen.
Voll, voll. Wobei ich hatte schon davor mal kurz den Gedanken, könnte ich mir überlegen. Aber ich habe mir direkt gedacht, die werden da keinen Bock drauf haben. Fiat-Uni, sowas, da Bitcoin-No-Go. Und dann meint eben der Leon bei dir im Podcast, ja, die Uni damals, da ich glaube in Oxford war, ja, haben auch gesagt, na, machen sie nicht. Und er hat dann einfach selbst praktisch die Möglichkeiten abgeprüft, die eine Masterarbeit erfüllen muss. Hat dann einfach vor der Uni eben da gesagt, ja, ich erfülle praktisch alle Anforderungen, lasst mich mein Ding schreiben. Und es hat dann doch funktioniert. Und dann war ich so, komm, Bitcoin ist so faszinierend, das wird doch alles verändern. Da muss ich jetzt was draus machen.
Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WasBitcoinBringt sparst du dir 5% gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WasBitcoinBringt für -5%. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Wie groß ist die Gefahr, dass du quasi schon mit einem Bias reingegangen bist und eine Arbeit schreiben wolltest, bei der das Ergebnis das ist, was du willst? Also quasi, weißt du, was ich meine? Dass du quasi deinen eigenen Pro-Bitcoin-Bias da hineingebracht hast.
Ich würde sagen, in einer gewissen Weise muss man sich selbst reflektieren und sagen, ja, es gibt auf jeden Fall die Gefahr, gerade weil ich ja Bitcoin auch als Vermögensspeicher letztendlich nutze. Das heißt, ich bin ja erst zu Bitcoin gekommen aus dieser Idee, wie kann ich langfristig meine Kaufkraft in die Zukunft transportieren und am besten auch noch vermehren. Das heißt, das ist ja eh schon mal ein bisschen mein Interesse, okay, komm, Bitcoin, geiles Ding, so lass uns das jetzt noch weiter in die Zukunft bringen mit dem steigenden Preis. Aber ich wollte auf jeden Fall, dass diese Bachelorarbeit einen sehr wissenschaftlichen Charakter hat und auf jeden Fall auch sehr qualitativ ist. Und aus dem Grund bin ich dann eben nach dem Motto vorgegangen. Ich habe meistens eine Idee zu Bitcoin in den Raum gestellt, die Bitcoin eher so als nicht möglich betrachtet. Also ich bringe praktisch immer Kritikpunkte in meine Diskussion hinein und erkläre dann, warum darf es nicht so sein. Wir können jetzt mal ganz konkret das an einem Beispiel machen, warum nur Bitcoin letztendlich langfristig uns als Geld zum Beispiel nutzen kann, wenn wir doch andere Kryptowährungen haben, die Proof of Stake nutzen und einen 99% geringeren Energieverbrauch haben.
Die Frage bekomme ich immer wieder gestellt, ja?
Eben, und das sind ja ganz klar Punkte, die muss ich in meiner Bachelorarbeit aufgreifen. Und das heißt, ich bringe dann erstmal den Punkt, warum denn Bitcoin? Wir haben doch auch andere Möglichkeiten letztendlich, eben Proof of Stake und nicht Proof of Work. Und dann muss ich jeden Punkt ganz faktisch mit viel Literaturrecherche belegen, aus welchen Gründen ist es jetzt doch Bitcoin? Das heißt, ich muss fachlich jeden Punkt abarbeiten. Und meine Idee hinter dieser Bachelorarbeit war nicht nur, das extrem wissenschaftlich zu machen, sondern es ist auch ein bisschen die Idee, einfach normalen No-Coinern letztendlich diese Bachelorarbeit geben zu können und dann zu sagen, komm hier, lies dir mein Ding durch. Ich habe hier überall Quellenverweise. Es ist praktisch nichts einfach aus heiterem Himmel herausgerufen, wie es doch in vielen Büchern, aber eben vor allem natürlich im Internet der Fall ist.
Ja.
Und ich gehe wirklich praktisch jeden Punkt ab. Ich erkläre zuerst einmal kurz, was ist Bitcoin? Was haben die eigenen Eigenschaften jetzt für Auswirkungen? Das heißt, ich habe ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Warum ist es extrem beschissen jetzt, wenn ich einen Drittanbieter in meinem System habe? Das heißt, ich gehe erstmal kurz die Geldgeschichte durch, sonst haben wir immer eine Geldmengenausweitung. Ich gehe durch, okay, ich habe jetzt keine Drittanbieter mehr. Das bedeutet, dass meine Direktanbieterstruktur mich nicht mehr von Zahlungsnetzwerken ausschließen lässt. Das bedeutet, ich habe weltweit 1,7 Milliarden Menschen, die von Zahlungsnetzwerken ausgeschlossen sind. Die können jetzt theoretisch inkludiert werden. Dann gehe ich darauf ein, wie funktioniert Mining. Dann gehe ich darauf ein, okay, studieren wir jetzt mal Gelder, die Geldtheorie. Warum ist Geldtheorie für uns relativ bedeutend? Damit kann ich aufzeigen, okay, Bitcoin setzt sich als Geld durch. Und warum ist überhaupt ein Geld wichtig? Und dann kann ich auch aufzeigen, okay, das Konzept der Zeitpräferenz, das bedeutet eben dieses Abwiegen von Konsum in der Gegenwart versus Sparen für die Zukunft. Wie wird das doch von Geld beeinflusst? Und dass das doch der zentrale Wirtschaftsfaktor ist, der jetzt bedeutet, wie viel Emissionen haben wir im Hier und Jetzt zu einer doch sehr zentralen Funktion, weil wir dadurch ja steuern können, wie viel Konsum wir eben absichtlich durch Inflation in die Gegenwart letztendlich transportieren. Ich kann dadurch erklären, wie funktioniert der Cantillon-Effekt, dass wir doch dadurch sehr ungerechte soziale Verhältnisse haben, die Bitcoin lösen kann.
Ich möchte dich kurz aufhalten, ja, weil es wirklich spannend ist. Das heißt, du hast dich nicht nur mit der Frage beschäftigt, ganz konkret, welche Technologien kann ich nutzen, um klimafreundlich zu agieren, und wie kann man das mit Bitcoin verbinden, also beispielsweise Methan, sondern du hast auch, und das finde ich fast schon die größere Frage, aber noch viel abstrakter, die Frage gestellt, wie kann ich den übermäßigen Konsum von heute runterdrosseln auf ein gesundes Niveau und was braucht es dafür? Antwort, ein Sparmedium, richtig?
Ganz richtig. So habe ich es dann eh auch beschrieben, eben, dass man Geld als eine Sparfunktion sehen muss, dass in Geld eigentlich, wenn das Kapital, das für die Zukunft bestimmt ist und gespart werden sollte, aber vor allem eigentlich unvorhersehbare, sage ich mal, Ereignisse auch vor allem abgreifen muss, dass dafür Geld dient und dass eben Geld deshalb einen Store of Value darstellen muss und das praktisch eigentlich ja manipulativ doch von unseren Staaten zur eigenen Finanzierung genutzt wurde. Das heißt, wir können unser Geld nicht mehr als Geld benutzen, weil der Wert des Geldes langfristig fällt.
Die Wertspeicherfunktion oder die Kapitalfunktion von Geld, so wie Michael Saylor auch sagt oder Peter Kotosek sagt, dass das Kapital, das wir heute nutzen, ist eigentlich defekt.
Ganz richtig, sehe ich nämlich genauso und das hat die Analyse auch ergeben. Und dadurch versteht man, finde ich, auch erst, was kann Bitcoin auch darstellen, dass das auch wieder dass es so ein bisschen wie so ein wechselseitiger Prozess ist. Ich bringe den Leuten was bei und dadurch verstehen die Leute selber auch wieder mehr und können dann die verschiedenen Fakten so in eine Gewichtung bringen, weil sie jetzt selbst verstehen, Bitcoin ist nicht eine Währung, nein, es soll ein Geld sein. Und ein Geld ist was anderes als eine Währung. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen abgeschwiffen, also dann eben diese Idee.
Ich habe dich dazu gezwungen.
Alles gut, alles gut. Und dann diese Idee. Wir haben jetzt praktisch schon mal diese Wirtschaft der, der Qualität, die daraus entsteht. Das heißt, ich will erstmal erklären, was sind vielleicht verschiedene Wirtschaftsfaktoren, die wir nicht verstehen. Weil ich denke mir, wir haben den Klimawandel doch sehr weit, vor allem wissenschaftlich verstanden. Da ist es schon eine verhältnismäßig klare Sache, Treibhausgasemissionen reduzieren, sieht nicht gut aus für uns als Menschheit sonst. Und die größere Frage ist aber viel eher, wie schaffen wir es denn? Und bis jetzt haben wir ja so gefühlt seit 80 Jahren so die Idee, lass doch mal verzichten, wir müssen Konsum runterschrauben und sagen einfach den Leuten in der, keine Ahnung, YouTube-Werbung oder so, ja, kauft doch mal ein bisschen weniger ein. Es funktioniert aber irgendwo nicht.
So ist der ganze Minimalismus-Schmäh gescheitert, nicht?
Eben.
Kannst du dich an das noch erinnern? Das war eine Riesensache. Da warst du noch in der Schule, glaube ich, als Minimalismus das Ultra-Meme war auf YouTube und so weiter. Und dann sind sie immer drauf gekommen, naja, aber irgendwann kann ich den Leuten halt auch nichts mehr verkaufen, wenn sie alle Minimalisten sind.
Ja, es ist ja das Witzige. So alles hängt irgendwie doch zusammen. Und irgendwo kommt man immer drauf, dass das Verständnis von unseren Fiat-Unis doch irgendwo immer endet. Das ist so das, was ich auch oft gelernt habe dabei.
Zum Thema Klimawandel, ich bin kein Wissenschaftler und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass da viele Kommentare kommen, so die, mit CO2 ist doch Blödsinn, hier Klimawandel Blödsinn. Und ich will auf das auch gar nicht jetzt großartig eingehen, weil ich bin der Meinung, man kann verschiedene Meinungen zulassen. Aber was mich schon fasziniert, also meine Vorstellung von den Menschen als Markt, ja, würde mir sagen, wenn wir so ein Problem wie den Klimawandel wirklich haben, dann, und das ist das, was oft verneint wird, dann verlasse ich mich sogar zu 100% darauf, dass die Menschen auf eine Technologie stoßen, ja, die ihnen eine ganz andere Richtung ermöglicht und die quasi dann auch die Modelle der Forscher, so wie der Saylor sagt, aber es anders meint, all your models are destroyed. Ja? Also quasi, ich nehme mal stark an, dass die ganzen Klimamodelle, mit denen wir heute reden, nicht davon ausgehen, dass die Menschen ein ultra hartes Geld finden, das digital ist, nicht materiell ist und nebenbei beim Betrieb auch noch Methan einfängt. Das ist nicht drinnen in den Modellen und deswegen ist das nicht gesehen. Also gesehen werden ja immer nur diese relativ, wie soll ich sagen, offensichtlichen Lösungen. Eine, keine Ahnung, Elektromobilität, erneuerbare Energien. Aber dass man quasi die Lebensweise der Menschen ändern könnte durch Anreize wie Bitcoin, das wird halt nicht, weil wir glauben immer, der Anreize muss vom Staat kommen. So. Das ist unser
derzeitiger Status quo. Also ich denke, da kann man auch nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen jetzt Klimamodellen und Bitcoin, wie du das meinst. Also ich würde sagen, wir haben sehr viele Modellierungen zum Klima, aber vor allem finde ich doch die Klimageschichte spannend. Das heißt, wir versuchen gerade auch sehr an der Universität in Innsbruck immer mehr Daten über die Geschichte des Klimas zu bekommen. Und wir benutzen dafür eben so einen bestimmten Methodenpluralismus. Das heißt, wir haben halt, würde ich jetzt mal aus der Luft greifen, über 1000 Methoden, wie wir hunderte Indikatoren haben, wie sich das Klima die letzten tausende bis hunderttausende Jahre verändert hat. Und jetzt können wir praktisch jeden Indikator so ein bisschen zusammenführen und uns überlegen, sind diese Indikatoren stimmig? Wir haben zum Beispiel jetzt gerade in Tirol eben super die verschiedenen Gletscher. Da können wir dann zurückverfolgen, wie haben sich doch die Gletscher die letzten 10.000, teilweise 100.000 Jahre entwickelt und können damit dann sehr genaue Aufstellungen machen. Welche Veränderungen an CO2 haben doch jetzt zum Beispiel, welche Veränderung der Schneefallgrenze bei Gletschern zum Beispiel herbeigeführt? Und deshalb denke ich, weil wir da auch so weit sind und so viele Daten haben und sich die Daten heutzutage gefühlt wirklich fast zu 100% alle perfekt ergänzen, haben wir das doch schon sehr gut verstanden. Wenn du jetzt davon sprichst, dass wir Lösungsansätze finden, entspringen die ja nicht erstmal aus diesen Modellierungen. Wir haben ja erstmal die Modellierungen, okay, das ist jetzt unsere Klimageschichte und jetzt nehmen wir unsere Daten aus der Klimageschichte, unsere Variablen und versuchen da jetzt Prognosen aufzustellen. Wir können jetzt, natürlich haben wir dann verschiedene Prognosen, wie jetzt die vom IPCC mit diesen verschiedenen RCP-Szenarios. Wir können aber auch einfach mal so grob annehmen, okay, wir haben immer mehr Treibhausgasemissionen. Wir als Bitcoiner können dann noch hinzufügen, okay, wir haben das Geldsystem verstanden und wissen, die Geldmengenausweitung muss weitergehen.
Ja.
Die wird nicht aufhören. Das heißt, wir werden noch mehr Emissionen dazu bekommen. Die werden nicht enden. Ganz anders, als es sonst auch gerne mal verkauft wird. Und dadurch entsteht praktisch jetzt eine Zukunft oder ein Zukunftsverständnis von doch verstärkten Treibhausgasemissionen, die uns vor immer mehr oder eher vor steigender Temperatur eigentlich noch oder nur uns noch mehr in diese Situation hineinbringen. Und ich denke, da ist es auch vielleicht ein ökonomisches Verständnis, das uns erst dahin führt, dass wir denken, am Geld können wir keine Schraube drehen. Vielleicht liegt es aber auch einfach zu einem nahen Verhältnis an Staat und Universitäten, das hier bei Wissenschaft zu sehr vom Staat, von dessen Geldgeber beeinflusst wird. Ich denke auf jeden Fall, das hängt gar nicht so sehr zusammen. Ich würde denken, da haben wir einfach ein falsches Verständnis eben von Geld und dass Bitcoin einfach falsch verstanden wird, was auch einfach, ich denke, von doch vielleicht auch in einer gewissen Weise einer nicht ganz tiefgreifenden Arbeit, auf die zurückzuführen ist. Da habe ich das ist praktisch meine gesamte Einleitung gefühlt, meiner Bachelorarbeit, wo ich doch aufzeige, dass Bitcoin einfach schlecht untersucht ist, dass wir viele Forschung haben, die wirklich wissenschaftlich ist und Datengrundlage hat, die überhaupt nicht haltbar ist. Und genauso haben wir das in der Medienwelt. Das heißt, ich würde einfach behaupten, Bitcoin wird nicht verstanden und wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir dieses Bitcoin-Verständnis weiterbringen, dass das als Lösung angesehen wird. Denn die meisten Menschen, wenn ich das denen erkläre, die sind sofort dabei. Also ich habe diese Bachelorarbeit bei mir an der Universität, das war im Anfang Juli präsentiert, diesen Jahres. Und gefühlt,
also 2024?
Ja, ganz richtig. Und da war jeder sofort hellhörig. Also meine Mitstudenten, die waren alle vollkommen begeistert. Alle haben sich schon davor drauf gefreut, so jetzt gibt's endlich mal was Geiles zu hören. So. Und das kam mega an. Also die Leute haben da Bock drauf, sie müssen es nur verstehen. Und das Problem ist, denke ich, einfach, dass wir eine Wissensverbreitung haben, die leider zu sehr von Faktoren oder von eher, sag ich mal, Verbreitern des Wissens ausgehen, die einfach schlampig gearbeitet haben.
Naja gut, nicht nur schlampig gearbeitet haben, da sind schon noch Incentives dahinter. Ich meine,
Zentralbank, klar.
Genau, also wer hat ein Interesse daran, grundsätzlich die Ökonomie zu beeinflussen? Und es ist ein offenes Geheimnis, und zwar schon seit Jahrzehnten, dass Geldtheorie kein Thema ist, mit dem du zum Beispiel eine große Karriere machst, kein Thema ist, mit dem du irgendwann einen Wirtschaftsnobelpreis bekommst. Warum? Weil der Wirtschaftsnobelpreis ist kein echter Wirtschaftsnobelpreis, sondern wird von der schwedischen Reichsbank gestiftet, also von der Notenbank. Und ultimativ haben die Notenbanken über die Jahrhunderte natürlich ganz tief ihre Finger in diesen staatlichen Unisystemen drinnen. Mhm. Und ich habe das schon als Journalist mich immer gewundert, warum kein Ökonom irgendwie sich die Frage stellt, was Geld eigentlich ist. Sondern für die fängt die Welt an, wenn es aus der Notenbank rauskommt. Mhm. Okay. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ganz konkret, die Daten, die immer verbreitet werden über Bitcoins, angeblich so schlechte Klimabilanz und Energieverbrauch, kommen ja auch direkt von einem Notenbankmitarbeiter, der sich ein Hobby daraus gemacht hat, schlecht über Bitcoin zu reden. Ja? Einfach so hat er sich halt überlegt, dass das jetzt eine gute Idee ist. Und dann die Medien, hast du vollkommen recht, spielen auch ein absolut unrühmliches Spiel. A, hängen sie auch am Schlauch quasi des staatlichen Geldgebers ultimativ, damit auch an den Notenbanken. Und B, haben sie diese Zentralisierungstendenz, dass eine Quelle, in dem Fall der Herr Digiconomist von der Notenbank, der für die holländische Notenbank arbeitet, ja, dass eine Quelle in Hunderten von Tausenden Artikeln wiederholt wird. Und zwar deswegen, das ist nämlich eine Art Schutzmechanismus, weil du dir denkst, naja, wenn die Zeitung das schon geschrieben hat, dann kann ich die Daten ja auch nehmen. Und so werden das Fenster quasi immer kleiner über das, was du sagen darfst. Und dann haben wir diese völlig bizarre Situation, dass du mir sagst, Bitcoin wird die Menschheit retten und den Klimawandel bekämpfen. Und auch in der Zeitung steht, Bitcoin ist eine Klimasau. Also ich meine, einer lügt, ja?
Das sehe ich genauso. Und vor allem das ist ja in einer gewissen Weise so ein Echo, wo eigentlich immer nur die gegenseitigen Fakten oder die gegenseitige Idee oder die Annahme der Fakten immer wieder gegeben wird. Und das haben wir ja auch.
Ich habe dich auch gefragt, ob du deine eigenen Biases eigentlich nur bestätigen
kannst. Ja, das muss man sich dann eben auch dann selbst zur Frage stellen. Und dann eben anfangen zu überprüfen und vor allem faktisch zu überprüfen, was ist denn wahr und was nicht. Ich meine, wir haben das jetzt auch sehr spannend gesehen mit der Trump-Wahl zum Beispiel, wo wir doch gerade in Deutschland sehr die Annahme hatten, also in Befragungen, dass doch Kamala Harris gewinnt. Und wir jetzt gerade als Bitcoiner, die viel eben auf Twitter unterwegs sind, für uns war sehr, sehr klar schon davor, dass Trump diese Wahl gewinnen wird, ausgehend von zum Beispiel Polymarkets und so weiter. Und dann natürlich immer noch der Frage, was für eine Gewichtung haben denn die Polymarkets? Können wir sie jetzt wirklich in einer gewissen Weise als Realität nehmen durch eben den effizienten Markt, der doch versucht, immer eine Wahrheitsbepreisung vorzunehmen? Ja. Oder ist es doch hier eine reine Spekulation? Am Ende war doch sehr spannend zu sehen, was das Resultat davon war. Also ich denke, Da ist es immer eine gute Frage, inwieweit doch sich dann diese verschiedenen Fakten echotisch widerspiegeln. Und ich glaube aber deshalb, dass wenn die Wahrheit doch wissenschaftlich aufgezeigt wird und wir immer mehr gerade Leute hinter Bitcoin haben, die versuchen, diese Wahrheit zu verbreiten, dass wenn dann dieser Echo-Effekt eintritt, wir zu viel schnelleren Durchsetzungsprozessen kommen können oder eher zu einem schneller durchsetzenden Prozessverständnis hinter Bitcoin und wie es letztendlich doch erneuerbare Energien und mit ausbauen kann und eben Methanemissionen reduzieren kann.
Das ist das eine, also du sagst Methanemissionen reduzieren und erneuerbare Energien ausbauen. Bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre, durch Anreiz, dass Bitcoin es möglich macht. Also ist ja auch schon erstaunlich, dass mit Bhutan das grünste Land der Welt, das auf 100% Wasserkraft läuft und ultra auf seine Natur achtet, also wirklich auch kaum Tourismus zulässt, auch aus diesem Grund, dass die mehr als jedes andere Land bereits auf Bitcoin aufgesprungen sind. Und zwar mehr als El Salvador. Also die sind totally all in. Also die sind pot committed in Bhutan. Finde ich schon sehr erstaunlich. Ja? Während Greenpeace sich von irgendwelchen Altcoin-Dudes bezahlen lässt, um eine Kampagne gegen Bitcoin zu fahren. Also das zeigt auch wiederum, dass bei uns im Westen oft nicht das drin ist, was draufsteht. Ja? Aber was sind jetzt die anderen Dinge? Also du hast gesagt Methan. Das heißt, wo kommt Methan überall vor? Wie kann man das im Großen, wie stellst du dir das vor, dass wir da im großen Stil jetzt Bitcoin nutzen, um Methan abzubauen?
Ja, wir können vielleicht nochmal kurz zurückspringen von zum Punkt, wo ich zur Ökonomielehre und zur Geldtheorie gekommen bin.
Genau, ich würde gerne generell alle Punkte durchgehen, wo du sagst, die so hilft Bitcoin der Welt quasi.
Ja, du musst dir vorstellen, ich habe wie so einen roten Faden drinnen. Ich habe ja vorhin gemeint, am Ende kommt dabei heraus, dass Bitcoin praktisch die automatische Lösung ist. Mhm. Und deshalb bin ich zuerst auf die Geldtheorie eingegangen, wo ich eben dann natürlich erstmal auch erklärt habe, wie funktioniert ein Geld. Ich bin natürlich auch auf den Bitcoin-Standard und so weiter eingegangen und habe eben dann erklärt, warum setzen sich denn Gelder, die eben begrenzt sind, aber sonst praktisch alle anderen Eigenschaften, die ein Geld mitbringen muss, wenn es das eben erfüllt, dass es zu einer Durchsetzung kommt. Das heißt eben, wenn volle Skalierbarkeit gegeben ist, wenn dann eben die Durabilität hoch ist und so weiter, eben wenn die Funktionen eines Tauschmittels vollkommen erfüllt sind, Recheneinheit, Store of Value, dann kommt es meist zu einer Durchsetzung. Dann erkläre ich, warum hat sich Gold nicht durchgesetzt und gehe eben dann auf 1931 ein, wo Gold eben eingezogen wurde.
33.
Und erkläre jetzt eben, okay, aus den Gründen wird sich Bitcoin höchstwahrscheinlich durchsetzen. Erkläre danach den Cantillon-Effekt, weshalb es deshalb eben langfristig zu einer Reduzierung des Gini-Koeffizienten kommen könnte.
Durch Bitcoin.
Durch Bitcoin, aber extrem langfristig gesehen, weil wir haben ja trotzdem kurzfristig noch muss man schon sagen, eigentlich doch verhältnismäßig viel Kaufkraft erreichen durch die Durchsetzung von Bitcoin. Und dann erkläre ich eben natürlich noch im Detail das Konzept von der Zeitpräferenz, wo ich dann eben auch darauf eingehe, okay, wenn ich jetzt ein Geld habe, das doch langfristig im Wert steigt, habe ich einerseits das Incentive, mein Geld lieber zu sparen, aber es geht dabei nicht nur auch ums Geld, sondern erst dann hat die gesamte Gesellschaft mehr einen Blick in die Zukunft. Du hast da mehr Interesse daran, auch für beispielsweise nachfolgende Generationen zu sorgen. Und das ist dann eben ein Incentive, das der Markt setzt.
Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutze den Code wasbitcoinbringt für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code wasbitcoinbringt bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Das vor allem, du kannst es im kleinen Stil tun.
Ja.
Du kannst für nachfolgende Generationen sorgen, wenn du auf dem Level einer Adelsfamilie oder einer reichen Bankiersfamilie unterwegs bist. Oder vielleicht von mir aus auch ein gut situierter Zahnarzt. Ja? Aber du hast zwei Probleme. Das Problem Nummer eins ist, du arbeitest immer mit imperfektem Kapital und imperfekten Assets. Und du arbeitest auch gegen quasi deine Nachfolger. Also du müsstest ein System entwerfen, das alle deine Nachfolger auch verstehen.
Mhm.
Und Bitcoin ist schon da, das System. Das heißt, die Nachkommen können sich an Bitcoin orientieren und du musst es ihnen nicht erst erklären. Also quasi wirklich über Generationen planen, gelingt ja heute wirklich dann nur den Ultra-Richen und den Adelsfamilien, weil die halt auch Zeit haben quasi und ein Family Office und da gibt es dann Mitarbeiter. Die, weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Und Bitcoin kann alles das ersetzen.
Ja, ich denke, man muss vor allem verstehen, wenn du jetzt langfristig sparst, und das eben dann durch Investitionen tust, arbeitest du gegen den Anreiz. Und ich glaube, das ist das, was ganz zentral ist zu verstehen. Wir brauchen die einfachste Lösung. Wir brauchen nicht irgendeine Lösung, wir brauchen die Lösung. Und die Lösung lässt sich nur durch Anreize steuern, weil jeder einfach mit in diesen Prozess hineingezogen werden muss. Die Masse wird sich dazu niemals Fragen stellen. Wird sie nicht.
Wenn ich jetzt passiert einfach.
Eben, darum geht's. Ich meine, den Prozess musst du finden. Du musst den Prozess finden, bei dem eben jeder den Anreiz hat, automatisch mitzumachen. Und es funktioniert eben nicht, wenn der Staat kommt und eben sagt, verzichte doch mal bitte. Du hast dort keinen Anreiz zu verzichten. Und das ist deshalb, denke ich, gerade vor allem im Geld möglich.
Mhm.
Das ist meine Idee. Ja. Und das ist jetzt Punkt 1 eben. Genau. Erstmal eine Wirtschaft der Quantität ändert sich zur Wirtschaft der Qualität und ein Großteil, vielleicht sogar alle praktisch ineffizienten Emissionen, also Emissionen, die nur auf Inflation beruhen, werden damit aus dem System praktisch schon mal gelöscht.
Ganz kurz, glaubst du, dass ich das in irgendeiner Form errechnen könnte? Ist es, glaubst du, möglich, die Menge an Emissionen, die durch Fiat-Inflation erzeugt wird, in irgendeiner Form zu benennen?
Ja, ganz witzig, da habe ich sogar mit dem Harald damals gesprochen. Das habe ich gar nicht gesagt. Und zwar, der Harald hat sie mich zuerst auch auf die Idee gebracht, Bitcoin in der Hinsicht dann zu analysieren, aber Harald war auch mein Interviewpartner. Das heißt, der ist dann auch derjenige, den ich da maßgeblich dann auch zitiert habe, eben gerade für diese Auswirkungen auf erneuerbare Energien. Und ich habe ihn dann genau wegen der Frage auch dann dazu eben befragt und er meinte so 70% eben unserer Emissionen in Deutschland, aber zum Beispiel auch den USA, sind eigentlich dem Konsum geschuldet. Das siehst du praktisch im GDP anhand des Retail-Konsums. Dass das eigentlich hauptsächlich. Man kann natürlich nicht sagen, dass die gesamten 70% auf Inflation beruhen, weil du musst ja in einer gewissen Weise immer konsumieren.
Yeah.
Du kannst nur so überleben. Aber du kannst natürlich jetzt sagen, okay, auf diese 70% herrscht in einer gewissen Weise ein inflationärer Druck. Und der ist wahrscheinlich maßgeblich höher. Also ich würde sagen, er ist weitaus größer als 50% durch den enorm hohen Druck, den wir doch heute haben.
Okay, also eine Wirtschaft, ich erkläre es immer bei meinen Vorträgen, schau, im Fiat-System, so wie wir es heute haben, kaufe ich mir jedes Jahr 20 Paar Schuhe und im Bitcoin-System kaufe ich mir ein Paar Schuhe für 20 Jahre.
Wir leben in einer Simulation. Die Sätze stehen in meiner Arbeit drinnen.
Ja, vielleicht habe ich es ein paar Mal gesagt und dann hast du es in Unterbewusstsein gehabt.
Wahrscheinlich. Ja. Na, der Harald hat es auch gesagt.
Das ist
die Idee von uns Bitcoinern eben für diese nachhaltige Welt.
Okay, also das Punkt 1 ist der Wandel von Quantität zu Qualität.
Ganz richtig.
Was ist Punkt 2?
Punkt 2 ist dann schon die Idee, wie wirkt sich es denn jetzt auf erneuerbare Energien aus? Ich habe nochmal als Überleitung, um das zu veranschaulichen, weil es mir eben darum geht, dass es wirklich auch jeder versteht, auch eine Grafik mit hineingebracht. Dort habe ich dann auch ein bisschen auf dieser Idee von Leon Wankum einfach mal Immobilien in Bitcoin gemessen, im Preis, und habe dann damit eben aufgezeigt, so funktioniert dann die Wirtschaft der Qualität praktisch, dass eben Güter im Preis immer weiter kollabieren und ich deshalb eben langfristig lieber mein Geld spare, was, denke ich, auch sehr spannend war und dann eben nochmal einen praktischen Beweis dafür darstellt, damit eben dieses Verständnis direkt ankommt beim Leser. Und dann gehe ich aus diesem Verständnis, okay, es kann jetzt vielleicht auch Lösungen im Immobilienmarkt bringen, dazu, wie ist denn überhaupt das Energiesystem aufgebaut? Das heißt, wie funktioniert das Energienetz? Weil das müssen wir verstehen, dass wir verstehen eben, wie Mining jetzt Auswirkungen in diesem Bereich da treffen kann. Und ich habe dann natürlich noch genau geschaut, wie funktioniert das Mining? Das heißt, wir müssen beide Funktionsweisen mal genau analysieren. Und dann komme ich eben praktisch erstmal so grob in einem Überblick darauf, okay, wir haben Überschussenergie. Diese Überschussenergie lässt sich ins Netzwerk nicht einspeisen. Wir haben eine Netzfrequenz hier in Österreich, Deutschland von ungefähr 50 Hertz. Und diese Herzfrequenz ergibt sich eben aus Angebot und Nachfrage. Jetzt haben wir eh schon angefangen mit einem Switch der Energieproduktion von fossilen Energien zu erneuerbaren Energien. Jetzt müssen wir überlegen, haben wir jetzt auch hier irgendwie ein verändertes System vielleicht vorliegen? Und das haben wir auf jeden Fall, das musste ich dann auch beschreiben, nämlich dass eigentlich bei fossilen Energieträgern die Netzlast verhältnismäßig träge ist. Was bedeutet, du hast nicht so schnelle verschiedene Preisnachfragen, also die Sensitivität auf der Nachfrage- und Produktionsseite ist nicht so sensibel wie bei Erneuerbaren. Das heißt, da fährt einfach dein Energiegenerator langsamer auf und fährt auch langsamer herab. Wenn du aber jetzt ein sehr dezentrales Energiezufuhrsystem hast, wo du eben viele nachhaltige Energieträger hast, hast du eine viel höhere Sensitivität. Das heißt, jetzt musst du plötzlich auch Technologien haben, die bereit sind, auf schnellere Preisspitzen oder vor allem eben Energiespitzen der Zufuhr dann zu reagieren. Und da ist jetzt gerade eben das Mining besonders spannend, weil es eben sekündlich an- und abschaltbar ist. Mhm. Ich meine, der Chef von 21 Energy war letztens bei dir eh in der Folge, das habe ich auch gesehen, mega cool. Ja. Mega cool. Und der hat dann selbst auch erzählt, ja, bei ihm ruft dann wirklich dann der, ich glaube, was war es, der
Innsbrucker, was heißt die Innsbrucker Stadtwerke oder sowas?
Ja, ich glaube, die Stadtwerke da eben bei ihm an und sagen ihm, ja, in 5 Minuten bitte sollen die Geräte am Start sein. So ja, nach dem Motto.
Das ist in Texas genauso, ja. Noch im viel größeren Stil, ja.
Klar. So, da wird dann der Wintersturm Uri dann zum Beispiel als, sag ich mal, nicht mehr die Gefahr des Wintersturms Uri wurde damals 2021 durch das Mining dann doch sehr herabgesetzt, weil sie eben dann ihre Produktion abgestellt haben.
Ja, weil die Menschen heizen konnten mit ihren Klimageräten im Grunde. Ne?
Ja klar, aber deshalb war ja praktisch Mining die Lösung dessen.
Ja, aber da merkst du wieder, wie Medien funktionieren, ja. Weil diese Unternehmen bekommen ja, wenn sie abschalten, eine Pauschale für die Zeit, der abgeschaltet
logisch.
Wurde. Da gibt es Verträge und das, keine Ahnung, das waren damals irgendwie 60 Millionen oder so, also relativ viel Geld. Und am Schluss steht dann in der Zeitung, Bitcoin-Miner bekommen 60 Millionen für nichts zu tun.
Naja, klar, so wie es halt immer ist. So wie es immer ist, wir kennen es. Außerdem sind wir eh hier, weil wir uns denken, wir müssen unsere Informationen sammeln, die wir eben nicht in den öffentlichen Medien bekommen. Wir müssen tiefer graben und da ist die Wahrheit verborgen.
Ja.
Ich glaube, deshalb sind wir auch eh hier.
Sind wir hier.
Und deshalb wollen wir da auch weiter der Sache nachgehen. Und deshalb schauen wir jetzt noch mal ein bisschen in die Methanemissionen hinein. Und ich denke, da ist gerade der ganz spannende Prozess, dass wir es schaffen können, aus einer Verbindlichkeit, wie ich zuerst schon erklärt hatte, einen Cashflow zu erzeugen. Das heißt, hier haben wir auch wieder einen ökonomischen Incentive. Wir haben wieder nicht eine zentrale Planung, die vom Staat ausgeht und die uns sagt, okay, Leute, wir wollen jetzt, dass Methanemissionen in den und den Prozessbereichen reduziert werden. Das ist einfach wieder zentrale Planung, Bürokratie, die am Ende nicht effizient ist. Wir können nicht unsere Millionen bis Milliarden Marktsignale zentral verarbeiten und dann die effizientesten Lösungen daraus ziehen. Aus dem Grund sehe ich das hier gerade als sehr, sehr spannend an, weil es wieder ein automatischer ökonomischer Prozess ist. Und wir schaffen es jetzt hierbei, eigentlich in zwei verschiedenen Prozesssystemen wieder Methanemissionen zu reduzieren. Entweder wir sammeln praktisch direkt die Methanemissionen mit den neuesten Miner-Generationen und haben hierbei natürlich eine hohe CapEx, das heißt eine hohe Kapitalexpenditure und haben dadurch natürlich auch höchste Effizienz, bekommen aber dafür auch viele Bitcoin wiederum. Im Gegenzug, weil wir eine möglichst effiziente Technologie natürlich nutzen, der Miner. Wir können aber genauso, das hat zum Beispiel auch der Harald breitflächig in den USA untersucht, relativ outdated Miner benutzen. Die sind nicht mehr so effizient, kosten dich aber fast nichts. Das heißt, du hast jetzt hier eine relativ geringe CapEx. Du musst eben nicht so viel Geld für deine Miner zahlen, kannst deshalb damit Kosten sparen. und kannst jetzt in den Gründen viel mehr Geld auch für deine Operational Expenditure, das heißt für deine Ausgaben an Energie, zahlen. Und dadurch erhältst du auch wieder eine gewisse Sensitivität dann auch zu deinem Output an Bitcoin. Du kannst aber natürlich auch genauso sagen, okay, wir haben wieder den kostengünstigsten Energiepreis, den wir überhaupt nur auftreiben können. Der wird dann sowieso immer gefunden, hauptsächlich eben auf Müllhalden, wie ich gerade schon erklärt habe. Und damit können wir eben mit den verhältnismäßig geringen Bitcoin leben, die uns doch ausgespuckt werden aus diesen outdated Minern. Das heißt, wir haben ja auch wieder zwei Wege. Wir können es schaffen, zum Beispiel viel Müllproduktion aus dem Mining-Geschäft durch outdated Miners in den Griff zu bekommen, die Müllproduktion zu reduzieren und haben trotzdem noch ein effizientes Businessmodell. Genauso wie wir es eben mit den effizienten Minern schaffen können. Und nachdem hier wieder eben, wie ich gerade schon erklärt hatte, so ein eben automatischer ökonomischer Prozess entsteht, kann man auch davon ausgehen, der effiziente Markt wird diese Marktlücke finden. Denn wie ich in meinem Eingang eigentlich noch erzählt hatte von den ökonomischen Bedingungen, wird eben Bitcoin gegen unendlich gehen vom Preis. Und wenn der Preis gegen unendlich geht, wird es doch darauf hinauslaufen, dass das Mining immer lukrativer wird durch die Interesse dahinter, auch wenn wir das natürlich dem Difficulty Adjustment auch wieder entgegensetzen müssen.
Und dass Bitcoin gegen unendlich geht im Preis, davon gehen wir einfach mal casually aus.
Das ist ja, go up. Sagen wir so, das ist das Resultat, was wir aus meinem Teil der Geldtheorie herausziehen, dass sich Bitcoin durchsetzen sollte. Das wird entgegengesetzt der Eigenschaft von Bitcoin, dass es doch das einzig limitierte Gut ist auf der Welt, das faktisch limitiert ist. Und zwar ganz sicher. Und wir das sogar berechnen können, wie limitiert das ist. Und daraus entsteht eben die Idee, ja, der Preis sollte nach diesen Theorien, ich darf ja in meiner Bachelorarbeit kein Ausrufezeichen setzen, ich muss noch ein Fragezeichen setzen, es könnte vielleicht so werden. Und kann dadurch eben erklären, ja, wahrscheinlich wird der Preis gegen unendlich gehen. Das Marktinteresse wird dadurch zunehmen. Und jetzt müssen wir natürlich den unendlich steigenden Bitcoin-Preis, dem Difficulty Adjustment und natürlich noch der Disinflationarität von Bitcoin entgegensetzen. Das heißt, dass die Miner immer nur halb so viele Bitcoin als Belohnung alle 4 Jahre bekommen. Weil da gibt es ja auch Studien eben dazu, die sich die Frage stellen, was ist der optimale Energieverbrauch von Bitcoin? Weil du musst dem ja entgegensetzen. Du hast einen Preis von Bitcoin, der gegen unendlich geht. Das heißt, da kannst du dir die Idee stellen, okay, Mining wird sich immer mehr lohnen. Aus dieser Idee, du bekommst einen immer höheren Preis für deine Bitcoins in Fiat gemessen. Aber genauso musst du dem auch entgegensetzen, okay, alle 4 Jahre halbiert sich deine Menge an Bitcoins. Und daraus ergeben könnte sich vielleicht wirklich eine ideale Zahl an Energieverbrauch für Bitcoin ergeben. Das muss man auch sich als Frage stellen. Aber daraus eben ergibt sich dann diese Idee, dass Mining immer relevanter werden wird und das gar keine große Frage ist. Es wird automatisch passieren. Und dass dadurch automatisch der ökonomische Druck kommt, dass Mining immer mehr zu erneuerbaren Energien und immer mehr zu Methanemissionen gedrängt wird, weil das Difficulty Adjustment dich dazu zwingt, dass du einen relativ geringen Kostenpreis hast, weil es muss einem ja klar sein, der Energiepreis, das bedeutet die Operational Expenditure, ist in der Hinsicht die größte Sensitivität, die du erstens im Mining-Business hast. Und andererseits ist es aber auch deine größte Variable. Das heißt, nur an diesem Rädchen kann der Miner drehen, um noch effizienter zu werden in einer wirklich großen Skalierbarkeit. Und aus dem Grund gibt es gar keinen anderen Weg. Es wird so oder so kommen müssen, dass letztendlich Mining zu immer günstigeren Energien gedrängt wird. Also es ist eine Zukunft, der können wir nicht ausweichen. Und da können wir auch negative Beispiele auch bei Bitcoin finden, vielleicht auch in staatlicher Assoziationsbasis, dass wir sagen, vielleicht haben wir doch staatliche Probleme in einem Bitcoin-Standard. Vielleicht wird es uns in manchen Bereichen negativ treffen. Aber diese Frage können wir erstmal beiseite schieben, weil ich erkläre, wir haben gar keine andere Wahl. Bitcoin wird sich so oder so durchsetzen. Das ist so ein bisschen da auch ein wichtiger Punkt, den ich damit geben will.
Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du nämlich davon ausgehst, dass Bitcoin sich so oder so durchsetzt und wenn du davon ausgehst, dass Michael Saylor keinen Scherz gemacht hat, als er gesagt hat, ich hänge ab forever.
Ja,
Und ja, diese Momente habe ich auch immer wieder, wo ich darüber Gedanken mache. Gut, also, wir haben Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. 3 war Methan. Geht es noch weiter?
Na, das ist dann so praktisch das große finale Ende. Und dann bringe ich eben all die Ideen zusammen, erkläre nochmal so zusammenfassend, wie sieht es denn aus? Wir gehen davon aus, Bitcoin wird sich ökonomisch durchsetzen durch die Geldtheorien. Wir gehen davon aus, okay, da muss ich vielleicht noch einen Punkt, den habe ich noch ausgelassen. Der ist, denke ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar, warum hat Bitcoin erst diese wahnsinnige Veränderungskraft? Und da muss ich auch wieder dem Harald danken, weil er hat da einen wahnsinnigen Punkt da auf mich zugebracht. Und zwar die Verbindung aus Proof of Work, dem Difficulty Adjustment und Immutable Economics. Wir haben einmal eben das Proof of Work System und das eben bringt jetzt das Mining Business heraus. Das Mining Business wird jetzt mit dem Difficulty Adjustment gepaart. Das bedeutet, erst durch das Difficulty Adjustment schaffen wir es, dass erstens nicht unendlich viele Bitcoins jetzt auf kurze Frist in den Umlauf kommen, weil die Blöcke immer schneller in die Blockchain hinzugefügt werden. Und gleichzeitig haben wir dadurch erst den Kostendruck, das heißt diesen Preisdruck, dass die Miner immer günstigere Energiequellen benötigen. Und jetzt kommt noch der ganz entscheidende Punkt der Immutable Economics. Die Immutable Economics eben mit dieser Idee, Economics sind ist die Ökonomie hinter Bitcoin, eben die Disinflationarität, das heißt eben, dass im Softwarecode festgehalten ist, alle 210.000 Blöcke wird sich eben die Block-Subsidy halbieren, dass wir eben haben, okay, ein Bitcoin ist in 100 Millionen Teile teilbar und so weiter. Und dass diese Economics immutable sind, das heißt, dass sie unveränderbar sind, dass sich diese ökonomischen Eigenschaften in 100 Jahren auch nicht ändern werden. Das heißt, da hatte ich auch nochmal einen Teil in meiner Bachelorarbeit, wo ich diesen Punkt doch sehr genau abgearbeitet habe, doch nochmal die Block Size Wars aufgegriffen habe, weil das sind alles Punkte, die musst du jedem No-Coiner erklären. Denn es bringt mir nichts, wenn ich jemandem eine Bachelorarbeit vorhalte, ihm sage, okay, Bitcoin wird eben erneuerbare Energien ausbauen und ich erkläre aber nicht, warum Bitcoin eben eine sichere Technologie ist, ja, die sich eben nicht so leicht abschütteln lässt. Sonst wird er mir immer sagen, ja, Bitcoin wird durch eine andere Währung, durch die BRICS-Staaten vielleicht abgelöst.
Der Bitcoin hoher Euro.
Sowas, ja, man, CBDC, das brauchen wir. Das brauchen wir. Nach diesem Motto eben, ja.
Wahnsinn. Also eins verspreche dir, Lukas, das kann ich dir jetzt schon sagen, das war nicht die letzte Folge, die wir gemeinsam gemacht haben.
Das freut mich.
Das freut mich auch. Mhm. Also nichts ist besser als die Folgen, wo wir uns relativ rasch hinsetzen und ich da drauf komme, hey, geil. Wie hat dein Professor reagiert auf die Arbeit?
Also seine Fragen im Nachhinein waren zuallererst, wie kann ich Bitcoin kaufen? Zweite Frage war, können wir an der Uni minen? Das war schon eine geile Frage, muss ich sagen.
Ja.
Und er hat noch, und das war's schon.
Und meint ihr an der Uni?
Also ich habe dann halt kurz dann mit ihm da eben gesprochen, okay, höchstwahrscheinlich Energiepreise wird schwer. Aber wo ich jetzt deine letzte Folge gesehen habe mit dem Max von 21 Energy, da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre schon fast so eine Kooperation zwischen der Uni und 21 irgendwie was Wahnsinniges, weil du da echt forschen könntest.
Hattet ihr schon Kontakt?
Noch nicht. Ja, ich habe das erst vorgestern gesehen.
Ich connecte euch. Dass man
das wäre mega.
Ihr seid ja beide in Innsburg, also das müsst ihr unbedingt machen. Gell? Ja,
das wäre richtig cool.
Ich weiß nicht, die Uni, ich weiß, vielleicht ist es die Wirtschaftsuni, aber es gibt in Innsburg einen Böhm-Bawerk-Platz. Oder ist das deine Uni auch?
Na.
Weißt du, wer Böhm-Bawerk ist? Böhm-Bawerk war einer der Austrian Economists. Und es gibt
wirklich?
Ja. Der war in Österreich, du bist noch zu jung, du bist ja schon...
Ja, ich merk's schon.
Wann bist du? Naja, für den bist du sowieso zu jung, aber der Böhm-Bawerk war auf dem 100-Schilling-Schein drauf, glaube ich.
Was? Das ist...
Ja. Das, so viel Anstand hatten sie, aufs Fiat drauf zu drucken. Ja. Was bist du für ein Jahrgang, wenn du
2002.
Also du bist geboren Post-Euro.
Ja.
Crazy.
Ja, dass ich es trotzdem noch geschafft habe, Bitcoiner zu werden.
Ja, vielleicht auch deswegen.
Dankbar.
Ja, vielleicht auch deswegen. Ja. Es hat schon, also die Geschichte der D-Mark und des Schillings hat schon viel damit zu tun, dass Bitcoin bei uns in Deutschland, in Österreich so populär ist. Da bin ich mir sicher. In der Schweiz ein bisschen anders. Der Franken ist ja noch ganz okay, aber dafür ist das Geschäftsmodell der Schweiz sehr vergleichbar mit dem von Bitcoin.
Das stimmt in der Hinsicht. Ultra.
Lukas, mega. Mega, mega, mega. Danke, dass du uns deine Einblicke gegeben hast. Da ich nehme an, es ist möglich, deine Arbeit auch zu lesen.
Auf jeden Fall. Wir können es ja irgendwie so machen, dass ich die verlinke.
Ja.
Sehr gerne.
Ich hau in die Shownotes mit deinem Link. Wo bist du sonst so? Twitter, Noster?
Boah, Twitter bin ich auf jeden Fall, aber ich bin jetzt erst dabei, wirklich Bitcoin immer tiefer eigentlich auch aktiv damit zu begleiten. Bis jetzt war es mehr so eine Sache neben dem Studium, man muss sich noch zurechtfinden und man ist auch noch ein bisschen selbst mit der Frage beschäftigt, was ist Bitcoin für einen selbst, wie steht man dazu? Und jetzt dann, wo doch mein Studium langsam zu Ende geht, kommt immer mehr der Drang dazu, doch zu sagen, Bitcoin, da will ich 100% meine Zeit hineinstecken. Das heißt, jetzt fängt eben erst diese Idee an, dass ich eben auch auf Twitter mal vielleicht aktiver werden will. Das heißt, wer Lust hat, kann mir da folgen, kann man verlinken. Und
verlinke ich ja, sehr gerne.
Sehr gerne.
Danke, dass du extra hergekommen bist. Innsbruck ist ja doch weit weg. Und ich wünsche dir alles Gute für das Ende des Studiums.
Danke, danke.
Und bis zum nächsten Mal.
Dir auch alles Gute und vor allem den Podcast, dass da noch viel kommt.
Ja, ganz sicher. Danke dir.
Danke.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.